Wenn du über 80 Jahre alt bist und du beatmet werden musst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Krankenhausaufenthalt sterben wirst, über 50%.
Der erste Intubationsversuch sollte der beste Intubationsversuch sein.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Intubation kritisch Kranker. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Intubieren auf der Intensivstation, das ist häufig kompliziert. Neben möglichen anatomischen Problemen macht einem auch der Zustand der Betroffenen zu schaffen. Der Blutdruck und die Sauerstoffsättigung sind ohnehin oft sehr schlecht, beispielsweise bei Pneumonie oder Sepsis. Und wenn man dann auch noch eine Narkoseeinleitung startet, dann rauschen die richtig ab und dann wird's gefährlich. Wann man überhaupt intubiert, wie man dann vorgeht und wann man eine Delayed oder Rapid Sequence Induction wählen sollte und was das auch bedeutet, das bespreche ich heute mit Dr. Benjamin Junge, Anästhesist und Notfallmediziner, und Sebastian Esch, Internist, Notfall- und Intensivmediziner. Beide waren schon mehrfach zu Gast hier bei uns im Amboss Podcast und wir laden sie immer gerne wieder ein, weil sie es einfach auf den Punkt bringen. Benni, Sebastian, vielen Dank, dass ihr heute einmal mehr hier seid.
Moin Philipp, herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Das Thema mutet ja zunächst etwas speziell an. Wer sollte denn heute besonders aufmerksam zuhören?
Ja, also ich glaube, als Internist natürlich ist nicht nur was für Anästhesisten oder nur für Internisten, sondern ich glaube einfach, die ganze Intubationsplanung und Intubationsdurchführung ist eben eher ein Teilbereich, den eigentlich jede Abteilung was angeht, unabhängig von der Fachrichtung und insbesondere Kollegen angeht, die im akutmedizinischen Bereich tätig sind, Intensivstationen, Notaufnahme, Rettungsdienst, solche Dinge. Und eben Akutpatienten versorgen muss. Und ich glaube, da können sowohl Anästhesisten als auch Internisten was lernen und vor allen Dingen voneinander lernen.
Wir wollen uns ja heute auf Intubationen in schwierigen Situationen konzentrieren. Ich würde aber vorschlagen, Benni, nimm uns doch einmal mit auf eine ganz saubere, gute Intubation in einer ruhigen Situation, sagen wir eine 30-jährige Patientin, die wegen einer Ovarialzyste untersucht werden soll und dafür eine Narkose mit Intubation braucht.
Eine klassische Narkose besteht immer aus der Schmerzausschaltung, der Analgesie und dem tiefen Schlaf, der Sedierung. Und zusätzlich, wenn eine Intubation, also das Überwinden der Stimmbandebene dazu kommt, dann wird auch relaxiert. Man muss nicht zwingend relaxieren für eine Intubation, man kann das auch anders lösen. Aber häufig wird auch die Muskelrelaxanz für die Operateure und Operateurinnen benötigt. Hier in diesem Fall greifen wir eher auf die Muskelrelaxanz zurück, damit die Stimmbänder schön weit auseinanderstehen und der Beatmungsschlauch, der Tubus, gut platziert werden kann. Und der Ablauf ist so, dass wir da nicht einfach auf den Patienten oder Patienten stürzen, spritzen und dann einen Tubus legen wollen, sondern das Ganze hat natürlich auch eine Vorbereitungszeit. Also wir benötigen ein vernünftiges Monitoring und danach müssen wir erstmal sicherstellen, dass wir genügend Sauerstoff vorbereitet in der Lunge haben für den Fall, dass wir im Rahmen der Narkoseeinleitung ein Problem haben. Zum Beispiel, wir können plötzlich die Patientin, über die wir hier sprechen, gar nicht beatmen. Wir kriegen vielleicht auch keine Laryngoskopie gut hin und kriegen den Beatmungsschlauch nicht gut platziert. Dafür muss man schon vorbereitet sein, weil es das in ganz seltenen Fällen gibt. Und das nennen wir das Präoxygenieren. Das heißt, wir setzen eine Beatmungsmaske von unserem Beatmungsgerät der Patientin aufs Gesicht und stellen einen sehr hohen Sauerstoffanteil ein. Man geht jetzt tendenziell eher zu 90% und nicht mehr zu 100% Sauerstoff, weil 100% Sauerstoff Resorptionsatelektasen machen kann. Und wenn die Lunge dann, ich sag mal so nach 8, 9 tiefen Atemzügen einen hohen Sauerstoffanteil hat, dann ist es theoretisch so, wenn wir die Narkose einleiten, also unsere Medikamente spritzen, dann haben wir häufig 8 bis 10 Minuten Zeit, bis wir wieder beatmen müssen, bevor die Sauerstoffsättigung fällt. Bei einer gesunden Lunge, gesunden Menschen haben wir durch das Präoxygenieren ein irres Zeitfenster für Komplikationen. Was wir später hören, werden wir eben dieses Zeitfenster nicht mehr haben bei den Patienten, die wir besprechen werden. Aber das wäre so der Bereich, jetzt haben wir präoxygeniert, es wird die Narkose eingeleitet, dann wird relaxiert, dann folgt vielleicht eine Maskenzwischenbeatmung, bis das Relaxanz vollständig wirkt, weil das braucht auch mal eine Minute, anderthalb, bis die Wirkung sich entfaltet. Dann wird laryngoskopiert, das heißt, wir gucken auf die Stimmbandebene mit einem Laryngoskop. Und wenn wir das dann gut sehen, dann platzieren wir den Tubus. Dann wird der Tubus geblockt und dann beatmen wir über diesen Tubus. Und das allererste, was wir sofort sehen wollen, wenn wir einen Tubus platziert haben, ist das entidale CO2. Das ist unser Nachweis, dass der Tubus auch in der Trachea gelandet ist. damit wir sicher sind, dass wir nicht den Magen beatmen, sondern die Lunge. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass er nicht in einem Hauptbronchus womöglich gelandet ist, weil da hätten wir auch ein CO2, das zurückkommt. Aber das müssen wir durch Auskultation lösen. Also natürlich auch auskultieren, dass wir wissen, dass wir die Lunge beidseits beatmen.
Und reichen wird es natürlich nicht. Das ist kein sicheres Intubationsmerkmal.
Genau, ganz wichtiger Punkt. Das reicht uns auf gar keinen Fall. Auch was man manchmal vielleicht gehört hat, so das Beschlagen des Tubus oder so. Das sind alles keine sicheren Nachweise. Es sind viele Indizes vielleicht, die man sie so sammeln kann, aber auf gar keinen Fall reicht uns das als sicherer Nachweis. Ja.
Vielleicht können wir Vollständigkeit halber noch sagen, also es gibt ja drei sichere Intubationskriterien oder Zeichen. Das wäre eben die CO2-Messung, die eben einfach verfügbar, nicht invasiv zu messen ist. Dann die Intubation unter Sicht und als letztes ja eben noch die bronchoskopische Kontrolle, eben nicht direkt verfügbar, wieder ein invasives Verfahren, sodass ETCO2 genauso wie gerade besprochen, das einzige sinnvolle Mittel bleibt, um eine sichere Intubation nachzuweisen.
Das jetzt also die Intubation unter idealen Voraussetzungen. Es gibt natürlich aber auch ganz, ganz andere Situationen, in denen man intubieren muss.
Absolut richtig. Ein Beispiel, das wir gleich aufdröseln aus dem OP. Klassischer Patient mit einem Darmverschluss, also der sogenannten Ilius-Einleitung, wo die Aspirationsgefahr am größten steht. Und dann haben wir den nächsten Punkt der akuten respiratorischen Insuffizienz. Das trifft uns eher bei unseren Patienten im Rettungsdienst, Notaufnahme oder auf der Intensivstation.
Es gibt noch andere Gründe, Patienten intubieren zu wollen, bei zum Beispiel nicht mehr gesichertem Atemweg, wo dann auch hohes Aspirationsrisiko besteht, bei neurologischen Einschränkungen zum Beispiel, wenn wir Intoxikationen haben mit sedierenden Substanzen, Opiate, Alkohol. Solche Dinge oder auch schwere Schlaganfälle, die eine starke Beeinträchtigung der Vigilanz mit sich bringen. Also da kommen im Wesentlichen neurologische und toxikologische Dinge dann in den Vordergrund, bei denen unsere Patientinnen und Patienten keinen gesicherten Atemweg mehr haben beziehungsweise nicht mehr selbst in der Lage sind, ihren Atemweg selber sicher zu halten.
Also ganz verschiedene Situationen, in denen wir ganz verschiedene Formen der Einleitung brauchen. Lasst uns doch zusammen ganz konkret auf ein paar Beispiele schauen.
Also was ich ja eben schon sagte, ist die sogenannte Ilius-Einleitung oder auch RSI, Rapid Sequence Induction. Da ist der Fokus darauf gelegt, den Moment zwischen Patient, Patientin bekommt Narkose und verliert die Schutzreflexe, bis zu dem Moment, dass der Tubus in der Trachea platziert ist und auch der Kaff geblockt ist, so kurz wie möglich zu halten. Weil das ist der Zeitraum, in der Mageninhalt hochkommen kann und dann aspiriert wird. Und dann natürlich die gesamten Probleme danach kommen mit Aspirationspneumonie, vielleicht auch akutem Lungenversagen. Das wollen wir verhindern. Und die Patienten, historisch gesehen einfach die größte Aspirationsgefahr im OP hatten, das waren die Patienten mit dem Ilius. Und daher kommt diese Ilius-Einleitung oder RSI, die wir immer nutzen bei Patienten, die hoch aspirationsgefährdet sind. In vielen Fällen bringen die kein anderes Problem mit, sondern einfach nur diese Aspirationsgefahr. Und da macht man es auch so, dass man zwischen der Narkoseeinleitung und dem Platzieren des Tubus keine sogenannte Zwischenbeatmung machen, weil wir durch das Maskenbeatmen immer ein Restrisiko haben, auch Luft in den Magen zu bringen und dadurch wieder einen erhöhten Druck im Magen haben und dann vielleicht Mageninhalt zurückkommt. Das heißt, bei der RSI ist alles darauf ausgelegt, dass es so schnell wie möglich läuft. Das können wir aber bei vielen Patienten nicht machen, die bei uns auf der Intensivstation liegen. Und da spiele ich den Ball mal rüber zu Sebastian.
Ja, grundsätzlich, ich als Internist und Intensivmediziner habe natürlich selten Patienten, die elektiv intubiert werden sollen für irgendeine Maßnahme. Die meisten Patientinnen und Patienten, die bei uns eine Atemwegsicherung benötigen, haben irgendein Akutproblem, was nicht vorhersehbar war. Und wir müssen unter gewissem Zeitdruck auch entscheiden, müssen wir eine Atemwegsicherung machen, müssen wir eine Intubation machen. Das bringt direkt auch mit sich, weil es eben nicht planbar war, dass alle Patienten, die wir intubieren im Rahmen von Notfallsettings, als nicht nüchtern zu betrachten sind. Und rein historisch und von dem, was man kannte aus der Ilius-Einleitung oder der RSI, hat man dann gesagt, ja, wir müssen eigentlich all unsere Patienten, die wir notfallmäßig intubieren wollen, wie eine RSI leiten, weil die alle ein Aspirationsrisiko haben. Wobei heutzutage die klassische RSI, so wie wir sie gerade von Benny gehört haben, ohne Zwischenbeatmung und solche Dinge, dann nochmal angepasst wurde, nennen wir es mal modifizierte RSI und dann nochmal als Spezialform als DSI oder DSI, also Delayed Sequence Induction, weil wir damit andere Probleme, die wir mit unseren Notfallpatienten haben, besser ausgleichen können. Man darf sicherlich nicht vergessen, wenn wir eine Intubation machen oder eine Atemwegssicherung mit dem Torus machen wollen, gibt es zwei Dinge, die absolute Priorität haben. Das ist zum einen die Vermeidung der Hypoxie und zum anderen die Vermeidung einer relevanten Hypotonie.
Okay, also wir haben die klassische Intubation, dann haben wir die ILIUS-Einleitung, Rapid Sequence Induction auch genannt, die darauf abzielt, das Aspirationsrisiko möglichst gering zu halten. Und dann gibt es noch eine modifizierte Art und Weise, die Delayed Sequence Induction, die angewendet wird bei sehr hypotonen PatientInnen oder Menschen mit Hypoxämie.
Das ist absolut richtig zusammengefasst, genau. Fürs grobe Konzept, über das wir jetzt gleich sprechen werden, ist das wunderbar. Wir müssen das nicht zu kompliziert machen, nicht mit allen feinen Nuancen.
Mhm. Wir gucken uns das ja auch nochmal en Detail in den Fallbeispielen an. Ich würde zunächst aber gerne noch eine Frage stellen zur Indikation, wann ich überhaupt intubiere. Gibt es denn da etwas so wie harte Kriterien, hier muss ich intubieren?
Ja, also ich würde sagen, das ist mit eins der schwierigsten Bereiche. Man startet immer gut damit, mit allen Maßnahmen zu beginnen, um irgendwie eine Intubation vielleicht verhindern zu können. Und ich tue mich persönlich immer schwer damit zu sagen, dann musst du zwingend intubieren, weil das einen Druck aufbaut und Teams womöglich in eine Situation hineintreibt, zu sagen, ja, wir mussten ja intubieren, das war ja tiefe Bewusstlosigkeit, den mussten wir ja zwingend intubieren. Und dann hat man vergessen, dass der restliche Zustand des Patienten oder Patientin es noch gar nicht hergegeben hat. Also der Kreislauf vielleicht zu schlecht war oder die Umgebung im Rettungsdienst, vielleicht in der Wohnung, es einfach nicht der richtige Moment war. Deshalb bin ich so mit so absoluten Aussagen immer eher zurückhaltend.
Ja, auf jeden Fall. Die Indikation zur Intubation ist eben leider nicht nur anhand einzelner Werte abhängig, sondern es ist eben doch eher eine klinische Entscheidung, dass wir sagen, wir müssen den Verlauf des Patienten immer weiter kontrollieren. Aus einem Punkt alleine, aus einem Messpunkt oder Beurteilungspunkt alleine können wir nicht entscheiden oder selten entscheiden, ob eine Intubation jetzt so unmittelbar notwendig ist oder nicht, sondern wir brauchen ein paar Messpunkte oder Beurteilungspunkte, nach denen wir dann entscheiden können. Patient verbessert sich vielleicht sogar unter den bisher schon nicht invasiv getroffenen Maßnahmen oder der Patient verschlechtert sich eben. Und gerade wenn er sich verschlechtert, ist dann vielleicht wirklich ein guter Zeitpunkt dann gefunden, wo man sagt, ja, jetzt müssen wir intubieren.
Vielleicht noch zwei Ergänzungen dazu. Also das eine ist ja, gibt es spezifische Intubationskriterien, dann sprechen wir über Zustände. Aber wir wollen ja nicht den einen Zustand behandeln, sondern es ist ja ein Patient oder Patientin, die mit einer komplexen Fragestellung vor uns liegen. Das können junge Menschen sein, aber halt die alt betagten Menschen, womöglich aus dem Pflegeheim und ja auch am Ende ihres Lebens stehend, da bedeutet Intubation ja auch einfach was ganz anderes. Und da gibt's jetzt eine relativ neue Untersuchung, dass wir in Deutschland wissen, über 3 Jahre ausgewertet, über alle beatmeten Patienten aus dem Krankenhaus, wenn du über 80 Jahre alt bist und du beatmet werden musst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Krankenhausaufenthalt sterben wirst, über 50%. Und da muss man sich natürlich dramatisch überlegen, kann das richtig sein, einen 86-Jährigen oder eine 86-Jährige zu intubieren und zu beatmen?
Ist die Frage der Ethik letztendlich, ja.
Genau, eine Frage der Ethik. Aber ich sag mal, wenn wir über invasive Maßnahmen sprechen, wie der Intubation, dann sollten wir das wenigstens so in einem Nebensatz auch erwähnen, dass man nicht blind reinläuft. Das war ja auch die Grundfrage bei dir. Gibt es Momente, wenn man zwingend intubieren muss? Ich würde sagen, nein, dafür sind wir ja da, eben das zu besprechen und zu überlegen. Dafür gibt's uns ja als Akutmediziner, fasse ich das mal so zusammen.
Und diese 50% Mortalität, gelten die jetzt nur für Leute, die notfallmäßig intubiert werden oder geht's da auch um elektive Eingriffe?
Das ist bezogen auf Patienten, die im Rahmen eines intensivmedizinischen Aufenthaltes beatmet wurden. Das heißt, es geht nicht darum, derjenige, der für eine Operation intubiert wurde, hat jetzt eine Hüft-Tap bekommen oder sowas, sondern es geht um die Menschen, die auf einer Intensivstation lagen und dort beatmet wurden.
Es ist eben zum Teil sicherlich die Beatmung selber, die Patienten auch verschlechtern lässt. Darauf zielt die Frage wahrscheinlich ja ab von dir, Philipp. Es ist zum anderen sicherlich auch einfach ein Confounder, weil wir die Patienten, die eben in dem Alter dann die Intubation brauchen, haben eben nicht nur das Problem der Intubation, sondern sind einfach multiples krank und haben damit von Start aus gesehen einfach eine schlechtere Chance, das gut zu durchstehen.
Okay, klare Kriterien sind schwierig. Könnt ihr uns aber vielleicht trotzdem was an die Hand geben, wo man jetzt sagen würde, hier ist eine Intubation vielleicht die richtige Lösung?
Eine Sättigung, die wir dauerhaft nicht über 80% halten können, trotz unserer Maßnahmen, sollte sehr ernsthaft über eine Intubation nachdenken lassen. Die anhaltende hohe Respirationsrate über 30 wird sehr wahrscheinlich in die Richtung laufen, dass wir sagen, der Patient wird es erschöpfen und wird es nicht schaffen, auf Dauer damit klarzukommen. Und dann ist eher die verzögerte oder zu späte Intubation eher sogar nachteilig, als dann eher früher daran zu denken. Und eben, wenn wir wieder die COPD-Patienten mit reinnehmen, das CO2 über 100, wenn wir das auch nicht gesenkt kriegen, wie gesagt, es ist nicht verboten, da einen NIF-Versuch zu unternehmen. Wenn man es dann innerhalb der halben Stunde oder Stunde wirklich nicht schafft, da irgendwie weiterzukommen, dann muss man eben einsehen, der Versuch ist gescheitert und muss dann aber die nächste Konsequenz ziehen, die dann eben wohl die Intubation sein wird. Ja.
Und wenn die Indikation zur Intubation dann steht, dann ist es ja wichtig, keinen falschen Stolz zu entwickeln und sich, wann immer möglich, eine weitere Person dazu zu holen. Das ist ja aber nicht immer möglich. Was gibt's da für Szenarien, in denen unmittelbares Handeln notwendig ist, ohne auf eine weitere Person zu warten?
Also mir fallen zum Beispiel eine akute Blutung oder Schwellung im Bereich der Atemwege ein, wo man sagt, okay, jetzt geht's gar nicht anders. Oder jemand erbricht permanent schwallartig und ist Vigilanz gemindert. Oder ich kann unter allen Maßnahmen die Sauerstoffsättigung einfach nicht mehr halten. Ist die Sättigung schon 75, 70? Da muss man sagen, hat man kaum noch Spielraum womöglich. Dann habe ich ein kurzes Zeitfenster, irgendwie die besten Bedingungen zu schaffen, dass die Sättigung nicht schlechter wird. Vielleicht ein bisschen besser. Aber dann kann ich nicht mehr warten, bis jemand 20 oder 25 Minuten noch benötigt, dazuzukommen. Womöglich. Wenn ich gar nicht intubieren kann, kann ich natürlich auch keine Narkose machen, ne? Um Gottes Willen. Also das Skill kann man lernen, das kann jeder lernen, aber dafür muss man halt ein paar Mal im OP gewesen sein und Intubation machen. Wenn ich das nicht beherrsche, kommt das einfach nicht in Frage. Dann mache ich jemanden womöglich deutlich schlechter durch meine Narkose.
Das ist ja ein Szenario, das gerade wenn man zum Beispiel frisch auf Intensivstation ist, durchaus eintreten kann. Also mal angenommen, man ist jetzt da, man muss intubieren, erster Versuch klappt nicht, zweiter Versuch klappt nicht, Oberärztin ist angerufen, die braucht aber 20 Minuten, bis sie da ist. Was macht man dann?
Also das, was du gerade angesprochen hast, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man frühzeitig auch erkennt, dass man eben mit dem Konzept, was man gerade fährt, nicht weiterkommt. Das ist, glaube ich, der erste und wahrscheinlich mit einer der essentiellsten Schritte, wenn man nämlich nicht erkennt, dass man gerade nicht weiterkommt und gefangen bleibt in der Situation, in der man gerade ist und einfach denkt, ich muss diesen Tubus auch jetzt irgendwie da reinkriegen, die Zeit verläuft, die Sättigung fällt, dann sollte man das auch nicht weiterverfolgen. Da muss man eben Rückfallebenen bilden. Das ist diese schöne Geschichte mit Plan A, B, C, D, meinetwegen E. Das muss man individuell schauen, wie das die Vorgehensweisen im jeweiligen Haus ist, wo man gerade ist und wie man sich persönlich da aufbauen will, was das angeht. Aber man sollte diese Pläne im Voraus durchdacht haben, geplant haben, festgelegt haben und eben auch an das gesamte Team, die an der Intubation beteiligt sind, kommuniziert haben, damit alle wissen, was passiert, wenn wir was machen. Diese zweite Intubation, die du gerade schon angesprochen hast, ist ein guter Zeitpunkt. Zweiter Intubationsversuch misslungen, Abbruch. Dann breche ich selber dann auch ab. Also wenn mein zweiter Intubationsversuch nicht gelingt, breche ich die Standardintubation mit einem Laryngoskop und mit einem Endotrachealtubus ab und gehe dann meistens dann auch auf meinen Plan B über. Ob ich dann später nochmal wieder zur Intubation zurückkomme, ist eine andere Frage. Aber zu dem Zeitpunkt dann ist für mich erstmal Schluss. Und je kritischer der Patient ist, desto eher würde ich sogar schon fast nach der ersten Intubation aufhören. Der erste Intubationsversuch sollte der beste Intubationsversuch sein. Man sollte alles so darauf ausrichten, dass der erste Intubationsversuch der ist, der die besten Voraussetzungen hat, auch zu klappen. Und nicht so, ja, wir gucken jetzt erstmal im ersten, vielleicht klappt das ja, wenn das nicht klappt, naja, machen wir mal einen zweiten. Nein, wir bauen den ersten so auf, dass er schon bestmöglich funktioniert.
Ja, Sebastian sagte ja gerade so beiläufig Plan B und Plan C. Also ich kann mich erinnern, ein ehemaliger Kollege von mir, Carsten, sagte immer, das Wichtigste an der Intubation ist die Maskenbeutelbeatmung. Also ich muss eine Maskenbeutelbeatmung beherrschen. Das kann ich auch mit dem Oropharyngealtubus, dem Güdeltubus und so alles verbessern. Dass wenn ich jemanden nicht laryngoskopiert bekomme, dann weiß ich, alles klar, da kommt jetzt ein Oropharyngealtubus rein, Maske und Beutel drauf, jetzt kann ich beatmen. Da kommt wenigstens Sauerstoff an. Denn es ist ja nicht die Menge an Plastik im Körper, was dem Menschen am Ende das Leben rettet, sondern die Aufrechterhaltung der Sauerstoffversorgung. Und natürlich haben wir mit Larynxmasken auch eine hervorragende Rückfallebene, die zu etablieren, einfach, sag mal, Rachen zu platzieren und darüber jemanden zu beatmen. Das ist auch überhaupt nichts Wildes, wenn man im ersten Laryngoskopieversuch feststellt, oh, den hätten wir doch anders lagern müssen, eine andere Position von Kopf finden müssen. Zurückziehen, Larynxmaske rein, beatmen. Hauptsache, die Sauerstoffsättigung fällt nicht. Und der zweite Punkt ist auch wichtig, wenn ich durch ein Laryngoskop viel manipuliere im Rachen, dann kommt es irgendwann zu einer Schwellung. So, und das möchte ich ja auch verhindern. Wir reden jetzt ja noch nicht mehr über Kinder, aber auch bei Erwachsenen kommt das vor. Ich sage, okay, ich sehe nichts, weiß ich schon, brauche ich jetzt auch nicht rumstochern, zurückziehen, vielleicht Videolaryngoskop, anderer Spatel, bababab, kann ich alles mit einer Lagerungsmaske zwischen beatmen. Das ist nicht schlimm, braucht man sich keine Sorgen machen. Und diesen Plan B und C, das kann man vor der Intubation schon sagen, dass man sagt, pass auf, erster Plan ist Videolaryngoskopie und wir nehmen 7,5er oder 8,0er Tubus. Plan B ist bei mir die Maskenbeatmung mit dem Güdeltubus. Haben wir die Güdeltuben in der Schublade oder hast du vielleicht schon ausgepackt? Super. Und zeig mir mal, welche Larynxmasken wir da haben. Dann weiß ich auch, welche ich da einlegen würde. Und dann wissen auch alle, was ist Plan B und was ist Plan C.
Jetzt kennen wir Bennys Plan A, B, C. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian?
Ich nehme das Videolaryngoskop zuerst, gebe mir meine ein oder zwei Intubationsversuche, misslingen die, breche ich ab und falle dann auch erstmal auf Maskenbeutelatembeatmung zurück. Und würde mir dann auch als nächstes eine supraglottische Atemwegshilfe nehmen, weil die im Vergleich zu der Maskenbeutelbeatmung für mich noch ein paar Vorteile bietet, weil sie einfach eine Hand für mich frei macht. Ich muss nicht mehr ganz so gucken, jetzt sitzt meine Maske ganz dicht, sondern wenn die einmal ja gut sitzt, fixiere ich die noch am Mund, aber dann sitzt die erstmal gut. Und der entscheidende Vorteil davon ist, wenn ich diese supraglottischen Atemwegshilfen nutze und sie sind in der Verwendung, wenn man es geübt hat, wirklich sehr einfach, das kann man wirklich jedem beibringen, dass man damit erstmal Zeit gewinnt. Und wenn nämlich dann der Anästhesist, Oberarzt, wie auch immer, 20 Minuten mit dem Auto braucht, dann braucht er halt 20 Minuten. Wenn ich dann 20 Minuten da ganz entspannt mit meiner supraglottischen Atemwegshilfe stehen kann, dann stehe ich da 20 Minuten mit meiner supraglottischen Atemwegshilfe. Ich habe aber nichts verloren und ich gefährde meinen Patienten nicht, weil ich die Hypoxämie vermeiden kann und die Oxygenierung aufrechterhalte.
Wir haben jetzt viel über Probleme gerade bei Laryngoskopie und so gesprochen. Wir kommen ja gleich zu den Fallbeispielen. Ich will noch einmal einen kleinen historischen Schlenker machen, weil das manchmal auch so eine Frage ist, die auftaucht oder weil man das in mancher Literatur noch liest, dass man sagt, oh, wenn ich jemanden nicht intubiert bekomme, dann muss der Patient ja einfach wieder wach werden. Und damit der Patient wieder wach werden kann, deshalb relaxiere ich ihn nicht, wenn ich nicht ganz sicher auch gut laryngoskopieren kann. Das ist falsch, das weiß man heute. Ne? Das ist kein Vorwurf an die Generation davor. Aber wir wissen jetzt, durch Relaxanz ist noch keine Maskenbeutelbeatmung schlechter geworden, sondern wenn, dann nur besser. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemanden gut intubieren kann, ist halt bei einem relaxierten Patienten immer deutlich besser, weil es einfach weich ist, die Muskulatur, das Gewebe ist weich und auch die Stimmbänder weitgestellt sind. Und das Konzept des, ich lasse den Menschen einfach wieder wach werden, klappt spätestens nicht, wenn ich Propofol gespritzt habe. Dann wird er nämlich totwach, der wird nämlich nie wieder wach, weil das einfach 10 Minuten dauert und der ist hypoxisch.
Okay, jetzt haben wir gehört, wann und bei welchen Hinweisen wir an Intubationen denken und wie wir dann vorgehen. Ich würde vorschlagen, lasst uns doch jetzt in die Fälle gehen. Benny, du hast einen mitgebracht.
Ja, 65-jähriger Patient mit einer ambulant erworbenen Pneumonie und der kommt jetzt mit akuter Atemnot in die Notaufnahme, wird dort erst versorgt und dann, wie es ja auch häufig üblich ist, weitergebracht, sage ich jetzt mal, zur Intensivstation, schon so mit der Vorankündigung, oh, wir glauben, der muss mindestens niffen, ne? Die Sauerstoffsättigung ist hier irgendwie schlecht, der hat eine 87er Sättigung unter 15 Liter mit Reservoirmaske. Da weiß man schon, okay, 70%, 80% FiO2, also Sauerstoffanteil ist in seiner Einatemluft und er hat nur eine 87er Sättigung. Das ist schon mal knapp. Den bringen sie dann auf die Intensivstation und diese Patienten sind meistens am Anfang noch sehr agitiert. Ne? Die kämpfen richtig um Luft, weil die Atemnot haben. Und dieser Patient, der hat jetzt eine Atemfrequenz von 25, richtig tiefe Atemzüge und weiß gar nicht, wohin mit seinen Händen. Alles ist so schwierig und 87er Sättigung. Und auf den prallen wir jetzt beim Umlagern schon. Da muss er kurz liegen. Das ist schon gar nicht sein Geschenk. Und wie gehen wir denn jetzt mit dem weiter vor? Also jetzt wollen wir den natürlich erstmal stabilisieren. Also nicht-invasive Ventilationstherapie wird irgendwie mit ihm eingeleitet und das findet er schon mal gar nicht gut, weil eine Maske plötzlich auf dem Gesicht, da kriegt er Panik und das akzeptiert er auch nicht so gut. Man sieht schon, die Atemfrequenz ist sehr hoch bei 30 mittlerweile. Die Sättigung bleibt unter 90, nämlich bei 87%. Und da müssen wir jetzt irgendwie vorankommen. Das können wir jetzt nicht lange aussitzen. Und vor allen Dingen wichtiger Punkt, wir haben es vorhin schon angerissen, es ist ein Patient, der bringt keine Therapielimitation mit. Kein Tumorleiden oder so, sondern ein Mensch, der jetzt mitten aus dem Leben gerissen wird mit dieser ambulant erworbenen Pneumonie. Und der hat jetzt eine Hypoxämie, die lebensbedrohlich wird. Und jetzt muss ich diesen agitierten Menschen irgendwie in eine Situation bringen, dass er eine Narkoseeinleitung überleben kann. Weil ich ja eine Phase habe, da spritze ich Narkosemedikamente, der Patient holt keine Luft mehr. Bis der Tubus platziert ist und ich beatmen kann, da vergeht eine gewisse Zeit.
Ja, grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle darüber einig, dass wir hier einen Patienten haben, der als nicht nüchtern zu betrachten ist. Wir haben jetzt die ganze Vordiagnostik schon gemacht. Also wir gehen mal davon aus, die Notaufnahme hat das schon vorgearbeitet. Patient ist mit ausreichend Zugängen versorgt. Patient hat vielleicht auch schon eine Arterie bekommen. Vielleicht können wir das auch schon monitorieren. Wir haben Röntgenbilder. Es ist eigentlich soweit alles klar. Und wir haben im Wesentlichen eben die Pneumonie und hat im Wesentlichen das Hypoxämeversagen in dem Rahmen. Jetzt wollen wir den Patienten zur Intubation bringen, aber wollen ihn natürlich auf dem Weg dahin so wenig wie möglich gefährden. Benny hat es angesprochen. Es gibt eine Phase, in der wir ja den Tubus irgendwie platzieren müssen. Von dem Moment an, wo wir den Patienten relaxiert haben oder eingeleitet haben mit Narkosemedikamenten bis zu dem Zeitpunkt, wo die Intubation beendet ist. Das ist die sogenannte Apnoezeit. Und in der Zeit müssen wir die Atemwegssicherung fertigstellen. Und die Zeit, wo wir die Sättigung halbwegs stabilisiert halten können, nennt man dann sichere Apnoezeit. Und die ist eben, wie Benny eingangs schon sagte, bei eigentlich lungentechnisch gesunden Patientinnen vergleichsweise lang. Da haben wir minutenlang Zeit, wenn die gut präoxygeniert sind. Der Präoxygenierung kommt aber jetzt, gerade bei diesen Patienten, die schon hypoxäm in die Situation einsteigen, eine ganz besondere Rolle zu. Und die muss man jetzt wirklich bestmöglich durchführen, weil diese Patienten aufgrund ihrer Grunderkrankung eine kürzere Apnoezeit haben, also eine sichere Apnoezeit. Und wenn wir unsere Atemwegssicherung in dieser Phase nicht abgewickelt bekommen, dann gefährden wir unsere Patienten mit schweren Hypoxien, die dann zu Rhythmusstörungen, Blutdruckabfällen bis hin zum Kreislaufstillstand führen kann, was wir ja nicht wollen.
Mit was für einer sicheren Apnoezeit könnten wir bei dem Patienten jetzt rechnen?
Das kann deutlich unter einer Minute liegen. Bis hin zu wenigen 10 bis 20 Sekunden, wenn man wirklich sich bei der Präoxygenierung nicht viel Mühe gibt. Und das macht alles schlechter. Es macht für uns mehr Stress, es setzt den Patienten mehr Risiken aus. Wir müssen alles in kürzerer Zeit erledigen, das provoziert mehr Fehler. Der Ton der Sättigung, wenn man den anhat, fällt immer weiter runter, macht einen nervös. Irgendwann geht der Sättigungsalarm an, dann bimmelt es auch noch. Also es schafft einfach eine Atmosphäre, die Fehler provoziert und nicht dazu beiträgt, dass wir eine gute Atemwegssicherung durchführen können. Das wollen wir also auf jeden Fall einfach vermeiden. Es bringt nichts Gutes mit sich. Und unsere Bemühungen müssen jetzt eigentlich darauf abzielen, diese Apnoezeit zu verlängern und die Atemwegssicherung durchzuführen, also die Platzierung des Tubus, diese Phase relativ kurz zu halten.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, Sebastian, einmal um klar zu machen, warum haben die eigentlich eine kürzere Apnoezeit? Also sagen wir mal, bei einer Pneumonie stellen wir uns das ganz bildlich vor. Da gibt es viele pathophysiologische Dinge, die passieren, aber das Grobe, was man ja auch häufig sieht bei jemandem mit einer Pneumonie, da ist einfach sehr, sehr viel Sekret, zäher Schleim, der verlegt irgendwo Bronchien und ich habe Atelektasen dahinter und der nimmt einen Teil der Lunge einfach gar nicht mehr am Gasaustausch teil, wird zwar immer noch durchblutet, also wir haben ein großes Schandvolumen, aber es ist einfach ein viel geringerer Teil der Lunge und deshalb rauschen die so schnell dann mit der Sättigung ab, wenn nur noch ein Drittel der Lunge vielleicht am Gasaustausch teilnimmt. Das ist ein wichtiger Punkt und auch noch, wenn die Narkose eingeleitet wurde, dann habe ich Druck durch das Abdomen und auch durch den Thorax, durch die Muskulatur, das drückt alles, sich fällt in sich zusammen und plötzlich wird das Lungen- und Thoraxvolumen viel kleiner.
Ja. Und unsere Bemühungen müssen jetzt eigentlich darauf abzielen, dieses Sauerstoffreservoir, was wir normalerweise in der Lunge haben, irgendwie zu optimieren oder den Patienten in eine optimale Position zu bringen, wo wir dann die Atemwegssicherung durchführen können mit einer möglichst langen Apnoezeit. Es gibt mehrere Varianten, wie man es machen kann. Die Standardpräoxygenierung ist eben einfach nur die Sauerstoffgabe, von mir aus noch mit einer Reservoirmaske. Die schafft aber auch keinen FiO2 von 100%. Das heißt, am Ende ist die Frage, mit was schaffen wir denn die beste Präoxygenierung eigentlich für unsere Patienten? Und da sind wir dann bei dem, was Benny schon beschrieben hat, was wir auch schon angefangen haben, eine nicht-invasive Ventilation, also CPAP, ASB zum Beispiel oder BiPAP. Wir brauchen jedenfalls eine dicht sitzende Maske, die einen PEEP hat, also ein Druckniveau aufrechterhält, mit einem hohen Sauerstoffanteil. Damit wir damit jetzt als nächstes die funktionelle Residualkapazität der Lunge, also den Anteil, den wir üblicherweise zum Atmen nicht verwenden, auswaschen, den Stickstoff und das mit Sauerstoff füllen. Und dieses Reservoir, was wir da in der Lunge bilden, kann uns dann helfen, die Apnoezeit zu verlängern, weil das Blut, wie Benny sagte, fließt immer noch weiter dran vorbei. Wir atmen vielleicht in der Apnoezeit nicht, aber der Gasaustausch kann trotzdem noch stattfinden, weil wir diesen hohen Sauerstoffanteil da haben. Und das verlängert uns einfach die Zeit. Durch die positive Druckbeatmung haben wir noch den Vorteil, dass wir Atelektasen möglicherweise sogar rekrutieren können und wenigstens vermeiden können, dass sie dann zusätzlich kollabieren und wir dann noch mehr Derecruitment haben. Das können wir damit möglicherweise verhindern. Das ist auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie im Übrigen für die nicht-invasive Beatmung. In der letzten Leitlinie ist auch die Empfehlung, Patienten, die intubiert werden sollen, schon mit einer Hypoxie starten sollten, zur Präoxygenierung eine nicht-invasive Beatmung erhalten.
In welchem Bereich stellst du den Piep da ungefähr ein?
Unter 5 stelle ich in der Regel meistens nicht ein, weil dann der Effekt meistens zu niedrig sein wird. Wenn man höhere Werte einstellt, muss man sich bewusst sein, dass man damit auch den Kreislauf mit beeinflusst, weil man damit den Druck im Lungenkreislauf erhöht. Das kann dann physiologische Nachteile haben. Deswegen irgendwas zwischen 5 und 8 wäre meistens das, was ich wähle. Es geht jetzt in der Situation dann noch nicht darum, für den Patienten in seiner Situation den bestmöglichen Piep zu finden. Es geht jetzt darum, eine möglichst gute Präoxygenierung zu erreichen, um die Hypoxie während der Intubation zu vermeiden. Die Einstellung und die Titration des Piep bei einer invasiven Beatmung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das sollte auch nicht der gleiche Maßstab zu dem Zeitpunkt sein.
Piep, CPAP, BiPAP, das kann am Anfang ganz schön verwirrend sein. Alle scheinen sich mit diesen Geräten auszukennen und man selbst ist vielleicht neu auf Intensivstationen. Für alle, die das kennen, haben wir die Amboss Online-Fortbildung Invasive Beatmung, Sicherheit am Beatmungsgerät. Die bringt 18 CME-Punkte und lässt einen da voll durchblicken. Und außerdem haben wir auch eine brandneue Online-Fortbildung zum Thema Notfallmedizin kompakt. Das ist eine Fortbildung extra für ZNA, Dienst, Intensivstation, Rettungsdienst. Die geht ganz ausführlich auf prä- und innerklinische Notfälle ein und bringt einen da auf Stand, mit solchen Situationen souverän und gut umzugehen. Die bringt 20 CME-Punkte und Benny ist da der Dozent und ihr habt ihn ja erst schon kennengelernt. Er erklärt das wirklich sehr anschaulich. Sampler, XABCDF, aber auch so Sachen wie intraocerer Zugang. Das handelt er da alles ab und dann seid ihr am Ende wirklich fit. Ich habe für beide Kurse einen Link in den Shownotes und natürlich auch einen Gutscheincode für euch. Schaut doch einfach mal rein und probiert die Online-Fortbildungen aus. So, zurück zu unserem Patienten. Wir wollen ihn niffen. Der ist aber sehr agitiert, habt ihr ja gesagt, und akzeptiert das nicht unbedingt.
Da kommt jetzt das, was wir eingangs schon mal jetzt angerissen hatten mit der Delayed Sequence Induction, kommt da ins Gewicht. Wir dürfen auf diese Präoxygenierung nicht verzichten. Das wäre die Alternative. Wir sagen einfach, gut, toleriert er nicht, dann müssen wir irgendwie eine Standardvariante wählen, Nasenbrille im schlechtesten Fall mit irgendwie 10 Liter Sauerstoff, die toleriert er vielleicht so gerade noch. Und dann versuchen wir es irgendwie damit zu machen und dann fangen wir bei einer Sättigung mit Einleitung an, die so bei 89% oder 87% liegt. Das ist, glaube ich, die schlechteste Konstellation. Das muss Probleme geben. Und ich möchte mich sehr hüten, mich überhaupt in die Situation zu begeben, das machen zu müssen. Weil das kann man sich vorstellen wie ein Absprung von irgendwas. Wir springen einfach von einer niedrigeren Höhe ab, wie beim Fallschirmspringen. Wir haben dann nicht genug Zeit, einen Fallschirm aufzumachen. Das muss Probleme geben. Je höher wir die Sättigung kriegen, umso besser. Idealerweise sollte sie nahe bei 100% liegen, wenn irgendwie möglich. Oder wenn das nicht möglich ist, so hoch wie irgendwie möglich. Und was eben bleibt, ist eben jetzt das Konzept der Delayed Sequence Induction. Das bedeutet, wir würden den Patienten schon vor eigentlicher Einleitung mit Medikamenten in die Narkose ein Sedativum zukommen lassen, damit er die Präoxygenierung eben idealerweise mit einer nicht-invasiven Beatmung besser tolerieren kann. Es gibt verschiedene Konzepte, wie man das jetzt wieder machen kann. Ist sicherlich interhospital unterschiedlich, muss man sich in seinem Team und seiner Abteilung erkundigen. Im Amerikanischen ist das mal vorgeschrieben worden als DSI mit Ketamin in der dissoziativen Dosis und zwar mit 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich sage direkt hinten dran, das soll jetzt keine Einladung dafür sein, als Anfänger bei einem Patienten, der sich nicht niffen lässt, direkt jetzt zum ersten Mal dann in der Nacht Ketamin zu spritzen. Das ist wahrscheinlich auch nicht klug. Da sollte man wenigstens dann weitere Expertise mit dazugeholt haben. Man könnte es aber auch mit anderen Medikamenten machen. Es ist auch denkbar, dass man das vielleicht versucht, mit ein bisschen Morphin anzusedieren oder mit ein bisschen Propofol in geringer Dosis, wobei der Patient noch selber mitatmet. Es gibt da diverse Konzepte, wie man das machen kann. Die Grundidee dahinter ist nur, den Patienten etwas abzufangen in seiner Agitation, um dann eine ausreichende Präoxygenierung möglich zu machen. Die Key-Aussage ist, wir opfern die Präoxygenierung nicht, weil ein Patient zu agitiert dafür ist. Weil das bringt uns nur weitere Probleme.
Und Esketamin zum Beispiel hat ja auch den großen Vorteil, dass der Atemantrieb nicht weniger wird und es auch keine Sympathikolyse macht. Also der Blutdruck leidet darunter noch nicht dramatisch. Und manchmal reichen auch viel geringere Dosierungen. Manchmal ist man mit 20 Milligramm schon fein oder 15. Und das kann auch bei anderen Maßnahmen manchmal hilfreich sein, etwas Esketamin dazu zu spritzen. Der Patient toleriert plötzlich die Maßnahmen, weil er dissoziiert ist und das Team hat viel mehr Ruhe und plötzlich kommt der Stress aus der Situation. Das kann einem extrem helfen. Der Patient bekommt davon noch was mit, was passiert, aber wir sind in einer Situation, da geht es nicht darum zu sagen, Komfort ist das höchste Ziel, sondern der Patient und Patientin kämpft jetzt ums Überleben und wir flankieren das mit allen medizinischen Maßnahmen und das bedeutet auch, man hat Diskomfort ein Stück weit. Wir wollen das nicht, aber wir können jetzt nicht sagen, auf gar keinen Fall Diskomfort und dann spritzen wir zu viele Medikamente und jemand holt keine Luft mehr. Da können wir, ich sag mal, durch Empathie, das ist mit eins auch der stärksten Maßnahmen, die man haben kann. Es ist irre, was Patienten ohne Analgesie und so alles akzeptieren, wenn man denen sagt, wir sind dabei, was mache ich jetzt und wie geht das voran? Dann machen die extrem schmerzhafte Prozeduren mit, weil ich einfach gar keine Kapazität habe, jetzt eine Analgesie zu schaffen. Aber das Esketamin ist wirklich hervorragend.
Noch als kleiner Einwand zum Esketamin. Wir reden über Dosierungen, die in einem Bereich liegen, die dissoziative Dosis eben. Das können wir damit ohne zusätzliches Sedativum nutzen. Das ist manchmal ein schwieriges Thema in Deutschland.
Okay, also wir haben einen 65-jährigen Patienten vor uns, ambulant erworbene Pneumonie. Der kommt in die Notaufnahme, hat eine 25er Atemfrequenz. Die Sättigung ist schlecht, trotz Sauerstoff, sowas um den Dreh 89%. Der kommt auf die Intensivstation, beim Umlagern ist es schon schwierig, der ist agitiert, der akzeptiert die NIF nicht, der geht dann mit der Zeit auf eine 30er Atemfrequenz, wir sehen, der droht sich zu erschöpfen und deswegen wollen wir ihn jetzt intubieren und geben ihm bei 80 Kilogramm Körpergewicht 80 Milligramm Ketamin in einer dissoziativen Dosis. Wie geht's jetzt weiter?
Der Patient wird wahrscheinlich auch dann sich entsprechend beruhigen, wird eine NIF-Therapie zulassen. Wir werden vielleicht noch ein bisschen ASB dazugeben, damit wir auch ein ausreichendes Zugvolumen generieren.
Kannst du ASB noch mal kurz für uns erklären, bitte?
Ist ja die Abkürzung für Assisted oder Augmented Spontaneous Breathing, soll also heißen, die eigenen Atembemühungen des Patienten, die er selber triggert, sollen dazu führen, dass eine positive Druckunterstützung in der Inspiration stattfindet. Letztendlich heißt es einfach nur, der Patient triggert die Beatmung an und das Beatemgerät merkt das und sagt, okay, dann gebe ich dir jetzt noch einen Wert X dazu. Da kann man dann nochmal 5 bis 6 Millibar zusätzlich auf den Piep oben drauf geben, um da nochmal eine Unterstützung mitzubringen. Da muss man schauen, wie der Patient damit zurechtkommt. Manche mögen das von den Patienten, manche Patienten mögen das nicht. Du sagtest ja eben, die 100%ige FiO2-Variante beinhaltet das Risiko von Resorptionsatelektasen. Ich glaube, das ist bei der Intubation unter NIF-Therapie geringer, weil wir eh schon eine Druckunterstützung ja drin haben, auch in der Inspiration, sodass wir uns da durchaus auch die 100% für die kurze Zeit trauen dürfen. Ja, 100%iger Sauerstoff macht auch Schäden, ist alles richtig, ist ja aber keine Dauerlösung. Wir wollen das gerade ja nur nutzen, um eine kurze Phase, die ja wirklich dann am Ende des Tages vielleicht 10 bis 20 Minuten umfasst, zu überbrücken, um da Risiken zu vermeiden. Das kann man, glaube ich, in der Phase gut machen. Und würden damit jetzt dann eine bessere Sättigung erreichen als vorher. Sagen wir mal, wir kommen jetzt immer mal an 97-98% ran. Da würde ich mir dann auch tatsächlich ein paar Minuten Zeit gönnen, damit eben dieser ganze, die funktionelle Residualkapazität freigewaschen ist von Stickstoffen, wir eigentlich alles nur mit Sauerstoff gefüllt haben, unser gesamtes System. Und jetzt kommt es eben wirklich darauf an, dass wir alles gut abgesprochen haben, das, was wir eben schon angesprochen haben, Rückfallebenen, wir versichern uns nochmal, machen im Prinzip nochmal sowas, was man als 10 for 10 bezeichnen kann oder eine Checkliste, die wir vorher nochmal einfügen, damit wir keine Sachen vergessen. Wir wollen die Absaugung bereit haben, wir wollen Videolaryngoskop bereit haben, Rückfallebene. Wir brauchen den Tubus natürlich selbstständig, wir brauchen Laryngoskop, wir brauchen das ETCO2 bzw. die Kapnographie. All diese Dinge checken wir jetzt, dass wir alles da haben, das haben wir alles kontrolliert, es ist alles klar, wir haben unserem Team klar kommuniziert, wie es weitergehen soll. Und dann können wir die Einleitung eigentlich starten. Jetzt haben wir schon ein bisschen ansediert. Wir gehen jetzt in dem Fall davon aus, dass wir mit der Kreislaufsituation jetzt nicht die Maximalprobleme haben. Das können wir vielleicht in einem anderen Fallbeispiel dann besser nochmal zusammennehmen. Selbstverständlich ist es immer so, dass man bei den meisten Patienten immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen hat, aber aus didaktischen Gründen, glaube ich, ist es klüger, das jetzt einmal auseinanderzuziehen. Und dann könnten wir die Einleitung starten. Ich würde sie ähnlich machen wie bei der normalen Narkoseeinleitung auch, also bestehen aus Opiat, Sedativum und dann auch einer Relaxierung. Jetzt ist die Frage, nachdem wir die Narkoseeinleitung gemacht haben natürlich, was passiert jetzt? Nehmen wir die Maske ab, nehmen wir einen Maskenbeutel wieder drauf und enden die NIF und machen dann Schluss? Oder lassen wir die NIF einfach nur in CPAP-ASB stehen oder stellen wir auf einen vollkontrollierten Modus um? Da ist es so, dass ich in der Regel die NIF-Maske belasse, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich das Laryngoskop in die Hand nehme und die eigentliche Laryngoskopie beginne. Weil eine bessere dichte Maske als die NIF-Maske, die ja jetzt nochmal ja drauf ist, mit 100% Sauerstoff und auch noch Piep, kann ich mit einer Maskenbeatmung gar nicht herstellen. Und jetzt ist eben die Frage, ich muss ja eine gewisse Zeit warten, die sogenannte Anschlagszeit, bis ein Muskelrelaxanz wirkt. Das wird sich irgendwo immer so um 30 Sekunden bewegen. Häufig wird heute ja eher Rocuronium verwendet. Wir verwenden auch das Rocuronium. Und dann kann man die Anschlagszeit so auf 30 bis 45 Sekunden etwa einschätzen, je nach Patient, und kann dann intubieren.
Und jetzt hatten wir ihn auf einer 97er Sättigung. Was kann ich jetzt da bei einem Patienten mit einer Pneumonie für eine sichere Apnoezeit erwarten?
Da sollte man dann durchaus schon mehr als 30 Sekunden Zeit haben, bis zu einer Minute. Das ist aber sehr patientenspezifisch. Das kann ich im Voraus wirklich nicht in wirklich sinnvollen Zahlen benennen.
Ich würde noch ein bisschen konkreter werden, was so den Ablauf angeht. Wenn wir anfangen, dass wir jemanden vorweg leicht sedieren, damit die nicht-invasive Ventilationstherapie, also diese Maske auf dem Gesicht, akzeptiert wird, dann ist das meistens der Moment, wo ich mich dann so schnell wie möglich auch an das Kopfende stelle und die Maske beim Patienten oder der Patientin selber halte, dann vielleicht mit einem Doppel-C-Griff, damit ich sicher bin, die sitzt wirklich dicht. Und ein leichter S-Mark-Angriff ist manchmal auch notwendig, weil dann doch die Sedierung ausreicht, dass die Zunge leicht zurückfällt. Und ich gleichzeitig auch sofort einen Blick habe, wenn irgendwie Erbrechen oder sowas stattfindet. Dann habe ich auch schon ein ganz gutes Gefühl für den Patienten oder die Patientin, wie wird sich wohl die Sättigung verhalten, wenn ich die Narkose einleite. Also man gewinnt so ein gewisses Gefühl dafür. Wenn ich das Gefühl habe, nee, also hier ist gar keine Toleranz da, dann ist nach der Narkoseinduktion meistens mein Griff so oder parallel zur Induktion, dass ich den Piep erhöhe, zum Beispiel auf 10 Millibar oder so, dass ich einfach das letzte Ausatmen des Patienten möglichst gering halte, dass möglichst viel Volumen im Brustkorb zurückbleibt. Und ich kann dann auch einfach direkt umstellen auf eine druckkontrollierte Beatmung. Also das ist die Zwischenbeatmung, die muss ich ja nicht mit einem Beutel machen, sondern das kann ich ja auch das Beatmungsgerät machen lassen. Ich stelle eine kleine Frequenz ein von 6 oder so, dass einfach nur ein, zwei Beatmungshübe dazukommen. Und dann gibt es auch noch die Idee, das mache ich fast nie, weil ich einfach mit diesem Konzept der NIF-Therapie und NIF-Maske bis zur Laryngoskopie hervorragend fahre. Aber es gibt auch die Variante, dass man zusätzlich zu der NIF-Therapie bereits eine Nasenbrille mit Sauerstoff aufgelegt hat, dann sitzt natürlich die NIF-Maske immer ein bisschen undicht, deshalb auch dann muss man sie festhalten. Und wenn ich die NIF-Maske entferne und weiter Sauerstoff laufen lasse zur Laryngoskopie über diese Nasenbrille, dann scheint diese passive apnoeische Oxygenierung scheint noch ein zusätzliches Zeitfenster zu gewinnen für die Laryngoskopie. Also vielleicht nochmal 10, 15, 20 Sekunden rauszuholen. Häufig ist das Problem, dass ich diesen Sauerstoffanschluss für die Nasenbrille eigentlich ja brauche für meinen Beatmungsbeutel, den ich direkt anschließen möchte zum Beatmen. Aber das will ich einmal erwähnen. Das machen manche und fahren damit auch sehr gut. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, das ist aber eher so auch persönliche Meinung, so mache ich es immer. Wenn ich einen Tubus platziert habe in einer solchen Notfallsituation, dann ist das allererste, was ich sehen will, das CO2. Und viele Leute machen das so, sie schließen dann das Beatmungsgerät direkt an, stellen die Beatmung ein und warten dann, dass sie das CO2 sehen. Meistens dauert das 3, 4 Beatmungshübe doch, bis das CO2 im Beatmungsgerät dann erscheint. Ich schließe immer einen Beatmungsbeutel direkt an und habe da meistens ein separates Messgerät für das CO2. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Manche haben das am Defi mit dran oder separat tragbare Geräte, die man einfach nur dazwischen schaltet zwischen Tubus und Beatmungsbeutel. Und ich gebe genau nur einen Beatmungshub ab, um zu sehen, ob überhaupt CO2 zurückkommt. Denn wenn ich beim Beatmungsgerät anschließe und ich 3, 4 Beatmungshübe abwarte und sehe, oh, es kommt doch kein CO2 zurück, weil ich schlechte Sichtbedingungen hatte, Erbrochenes im Weg oder sonst was, dann habe ich jetzt womöglich schon 2 Liter Luft in den Magen insuffliert und höre dann schnell wieder auf mit der Beatmung. Da muss ich alles diskonnektieren. Das kann ich mit einem Beatmungsbeutel mit einem Handgriff viel besser machen. Nur einmal bebeuteln, warten, CO2 kommt, Info an das Team, CO2 kommt zurück, wunderbar. Also so mache ich das. Das ist aber vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr nerdy, der Talk, das weiß ich nicht.
Nee, ich denke, das ist total spannend. Also gerade so praktische Beispiele aus der eigenen Arbeit sind ja meistens super interessant. Wie geht's denn jetzt mit unserem Patienten aber weiter?
Jetzt gehen wir mal davon aus, erster oder zweiter Intubationsversuch hat geklappt. Ja, haben wir dann die Tubuslage A unter Sicht bestenfalls verifiziert und zusätzlich noch mit dem ETCO2, sodass wir sicher wissen, der Tubus liegt dort, wo wir ihn haben wollen. Jetzt machen wir die Auskultation der Vollständigkeit halber noch, eben auch um festzustellen, haben wir einseitig intubiert oder nicht. Das kann zumindest dafür Hinweise geben. Mir liegt sehr viel dafür dran, dass man den Tubus, den man platziert hat, als derjenige, der ihn dort platziert hat, anschließend fixiert mit der Hand. Und ich habe den immer zwischen Daumen und Zeigefinger, habe die ganze Hand noch über den Mund und über das Kinn drüber. Und mich wird man von da nicht wegbewegen können, bevor man mich nicht taktil irgendwie anfasst. Ich habe es einmal gesehen, wie jemand den Tubus anschließend nicht fixiert hat. Dann gab es eine Bewegung einer anderen Person und das hat einen platzierten Tubus wieder rausgeholt und hat dem Verlauf dazu zu einer schweren Hypoxämie geführt, weil man den jetzt nicht so unmittelbar wieder platzieren konnte. Ob man jetzt einen Thomas Tubus Holder als erstes drauf macht, der schnell anzubringen ist und dann erstmal fest draufhängt, oder ob man ein Fixierband nimmt, man lässt diesen Tubus nicht händisch los, bevor das nicht fixiert ist.
Ganz wichtiger Punkt. Könntest du noch einmal erklären, warum das jetzt eine Delayed Sequence Induction war? Wie kommt es nochmal zu dieser Terminologie?
Die ist deswegen delayed gewesen, weil wir die Sedierung ja etwas vorangestellt haben. Normalerweise würden wir ja die gesamte Medikation zur Narkoseeinleitung eben unmittelbar vor der Intubation oder vor der Laryngoskopie geben wollen, rasch hintereinander weg. Jetzt haben wir uns aber dafür entschieden, vorweg schon das Sedativum schon mal anzufangen und führen dann die letztliche Narkose erst verzögert, also delayed durch. Daher ergibt sich diese Begrifflichkeit. Das ist der Unterschied eben zur Rapid Sequence Induction. Rapid soll eben heißen, wir machen die Schritte der Intubation, die wir machen, immer zügig hintereinander weg, ohne große Pausen.
Okay, dann lasst uns doch direkt in den zweiten Fall gehen.
Genau, jetzt beschäftigen wir uns nochmal so mit der anderen großen Gruppe von Patienten, die uns Probleme bereiten bei der Intubation, nämlich die Patienten, die eine Kreislaufkompromittierung haben, also eine Hypotonie im Wesentlichen. Und in dem Fall soll es jetzt eine Patientin sein, die sich in der Notaufnahme vorgestellt hat mit Fieber letzten Endes.
Wie alt ist sie?
Die Patientin ist 64 Jahre alt. Und wie sich dann unter der ganzen Diagnostik rausstellt, ist das eine Patientin mit einem septischen Schock. Und die hat aber auch, beginnt jetzt eben schon Probleme mit hohem Laktat. Sagen wir mal, das ist jetzt aktuell schon bei 14. Im Rahmen der Laktatazidose hat einen Druck, der liegt so bei 70 zu 40 in dem Rahmen, Herzfrequenz liegt bei 125, ein Sinusrhythmus. Die ist klinisch stark angegriffen, schwitzig, kalt, hat so schon schlechte Durchblutung und Perfenakrin. Sättigung kann man da schon nicht mehr ableiten, an den Fingern ist schon schwierig. Und wir haben diese auf die Intensivstation zur weiteren Versorgung gelegt und wir stellen eben fest, vom Zustand her verbessert sich die Patientin trotz getroffener Maßnahmen wie Volumengabe und dergleichen nicht wirklich, und jetzt muss Benny quasi als zuständiger Facharzt die Patientin weiterversorgen.
Und Sepsis-Bundle und so weiter lief alles schon in der Notaufnahme?
Selbstverständlich. Wir haben eine toplaufende ZPA, die hat das schon alles vororganisiert. Glukoturen sind weg, Antibiotikatherapie ist initiiert, ja.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, die Patienten, die eine metabolische Azidose im Rahmen einer Sepsis entwickeln, so wie jetzt hier diese Laktatazidose, die haben meistens ja auch begleitend eine akute Nierenschädigung, das heißt, die haben eher tendenziell eine Hyperkalämie und aufgrund der Laktatazidose schon eine metabolische Azidose, die sie jetzt durch sehr, sehr viel Atemarbeit kompensieren können. Also sie kompensieren es respiratorisch. Und die erschöpfen sich leider mit einer gewissen Zeit. Und dann steht man vor dem Problem, wenn die sich akut respiratorisch erschöpfen und nicht mehr ihre 25er Atemfrequenz womöglich aufrechterhalten, dann werden die plötzlich schlecht von der Respiration. Dann fällt der pH plötzlich auf das metabolische Niveau, was es dann reell zeigt. Dann sind die schnell bei 7,1 oder vielleicht auch 7,0. Und das Kalium, das jetzt über die letzten Tage schon schlecht ausgeschieden wurde, weil die Patienten kommen ja leider nie am Anfang ihrer Infektion, sondern nach 2-3 Tagen, das steigt plötzlich auch akut, wenn der pH saurer wird, weil der Körper natürlich schnell versucht, die Wasserstoffatome noch nach intrazellulär zu shiften. Und das, was er dafür austauschen muss, ist das Kalium, das gibt er zurück ins Blut. Und plötzlich haben wir eine Hyperkalämie, die akute Herzrhythmusstörungen verursachen kann, etc. Und zusätzlich ist natürlich so, wenn der pH-Wert fällt, weil die Patientin nicht mehr genug Luft holt und nicht mehr CO2 abatmet, dann ist es auch so, dass natürlich auch der Kreislauf schlechter wird, weil die Gefäße sich weit stellen bei einer Azidose. Das ist ja der Job der Gefäße, da wo etwas sauer ist, da soll möglichst viel Blut hin. Hier ist es der ganze Körper und plötzlich ist der Blutdruck weg. Das heißt, wir stehen bei dieser Patientin an der Überlegung, okay, diese wird sich respiratorisch erschöpfen. Das machen wir jetzt mal so in dem Fallbeispiel. Und die wird eine Atemwegssicherung brauchen, damit wir über unser Beatmungsgerät permanent sicherstellen können, dass eine Dekarboxylierung stattfindet. Wenn wir einfach aus dem Bauch heraus jetzt eine Narkose starten, dann geht das schief. Der Blutdruck ist schlecht, jetzt spritzt man darauf Medikamente, die womöglich noch die Gefäße weitstellen. Wir nehmen den Stress aus dem Körper. Dann haben wir eine Reanimationssituation. Das wollen wir ja irgendwie verhindern. Und deshalb müssen wir vorweg erstmal noch die Stabilisierung des Herz-Kreislauf-Systems stellen. Das heißt, wir müssen gucken, woran liegt es, dass der Blutdruck schlecht ist. Haben wir eine Vasoplegie oder haben wir einen intravasalen Volumenmangel?
Kannst du die Vasoplegie bitte nochmal kurz erklären?
Ich beschreibe es mal bildlich, ja. Das ist die Lähmung der Gefäße, die wir häufig durch Endo- oder Exotoxine der Bakterien, vielleicht im Rahmen der Sepsis haben, oder auch, sag mal, durch den pH-Wert, dass die Gefäße weitgestellt sind. Also normalerweise ist die Aktivierung der Muskulatur der Gefäße dafür da, sie eng zu stellen. Und wenn das plegisch ist, also die Muskulatur weitgestellt bleibt, dann haben wir einen schlechten Blutdruck. Ich meine, bei der Sepsis ist es häufig so, capillary leak, das heißt intravasal furzt trocken, aber ich sag mal, überall entwickeln sich schon Ödeme. Und zusätzlich die Vasoplegie bedeutet, die Gefäße stehen einfach weit und deshalb ist der Blutdruck schlecht. Und dann müssen wir gucken, ob wir einfach noch zusätzlich Volumen geben müssen. Das können wir mit dem Ultraschall verifizieren. Der zweite Punkt ist, wir schauen uns dann an, wenn das nichts nützt, dass wir vielleicht eine Noradrenalin-Therapie starten, um die Gefäße schon enger zu stellen und Blutdruck aufzubauen. Das klappt dann meistens auch relativ schnell. Ne? Ab einem gewissen Volumen, sagen wir mal 2,5 Liter Volumen, die schon infundiert wurden, ist es auch so, dass meistens die Vasoplegie übrig bleibt und man startet einen Noradrenalin-Perfusor und plötzlich sieht man, aha, wir kriegen den Blutdruck auch deutlich angehoben. Und jetzt müssen wir an zwei Besonderheiten denken. Das eine ist, die allermeisten Narkosemedikamente, die wir anwenden, die machen irgendwie die Gefäße weit und würden den Blutdruck weiter fallen lassen. Also ich meine hier primär das Propofol. Die Opiate machen das nicht direkt, aber durch die Wegnahme des Stresses fällt meistens dann auch der Blutdruck und die Gefäße gehen eh ein bisschen weiter auf. Und man hätte die erste große Untiefe, wenn man vielleicht aus dem OP kommt und eine Narkoseeinleitung macht, wie man das die letzten 3 Jahre in der Weiterbildung gelernt hat, mit 200 oder 250 Milligramm Propofol. Dann kann man das Adrenalin gleich aufziehen, dann hast du eine Reanimationssituation. Das heißt, die Dosierungen, die wir einsetzen, sind viel geringer. Wir müssen weit runtergehen und auch einfach riskieren, dass wir nochmal lieber was nachspritzen, als dass wir eine Kreislaufdepression zusätzlich produzieren. Das heißt, wenn man bisher 200 oder 250 Milligramm Propofol gekannt hat, bewegt man sich jetzt womöglich bei dieser Patientin bei nur 50 Milligramm Propofol, wenn man das Präparat nutzen will. Oder man muss sich überlegen, hey, ich nutze ein anderes Medikament, das eher den Sympathikotonus aufrechterhält. Das wäre zum Beispiel das Esketamin. Meistens hat man damit wenig Erfahrung, aber es ist ein wichtiger Punkt, irgendwie mit diesem Medikament Erfahrung aufzubauen, weil es wirklich hervorragend ist, in solchen Situationen eine Narkoseeinleitung zu machen. Es ist gleichzeitig sedierend und analgetisch, sodass ich nur ein Präparat erstmal nutzen kann und es wirkt auch sehr schnell von der Anschlagzeit, also zwischen Spritzen und die Wirkung ist da, ist wirklich sehr schnell, 30 Sekunden, das ist hervorragend, denn das muss ich ja auch bedenken. Der Kreislauf an sich ist ja schon langsam, ne? Also das Zeitvolumen wird gefallen sein womöglich, dann dauert es länger, bis das Narkosemedikament wirkt. Und in dieser Phase, es fängt langsam erst an zu wirken, holt ja aber die Patientin schon weniger Luft. Und von ihrer hohen Atemfrequenz von 25, da kommen wir jetzt nämlich zu dem zweiten Problemfall, fällt die Atemfrequenz auf 20, auf 15 und dann kommt irgendwann die Apnoe-Phase. Und in dieser gesamten Phase wird sie kein CO2 mehr so los wie vorher und der pH fällt von 7,25 auf 7,1 auf 7,0 und womöglich auch auf 6,9, je nachdem, wie lange ich für diese Phase brauche. Und das ist zum Beispiel eine Patientin, wo ich unbedingt eine Zwischenbeatmung machen würde, nicht weil die hypoxisch wird, sondern weil sie ihr CO2 nicht los wird und dadurch plötzlich sauer wird. Die hätte normalerweise einfach ein CO2 von 35 oder 40, wenn sie jetzt keine metabolische Azidose hätte. Aber die atmet sich jetzt womöglich runter auf ein 15er CO2. Und wenn ich jetzt Narkose spritze, da steigt die auf 45 mit dem CO2 und der pH-Wert rauscht weg. Und dann kann auch mein Katechumin, mein Noradrenalin in diesem Fall, kriegt es nicht mehr hin, die Gefäße eng zu stellen, weil ab einem gewissen pH-Wert greift dieses Medikament nicht. Das heißt, wenn ich hier die Narkose soweit eingeleitet habe, dann stelle ich mir eine kontrollierte Beatmung ein, halte wieder die Maske fest und sehe zu, dass ich Minutenvolumen generiere. Kann sein, dass ich sogar eine 15er bis 20er Beatmungsfrequenz einstelle und womöglich ganz kurz nach der Narkoseeinleitung die Maske entferne und schon sogar einen Güdeltubus zwischenplatziere. Immer mit der Gefahr, ne, kann natürlich auch ein Würgereiz auslösen. Das muss ich mir hier überlegen. Könnte natürlich auch ein Nasopharyngealtubus nehmen. Aber ich will unbedingt irgendwie Atemminutenvolumen weiter aufrechterhalten. Habe ich fast die größere Angst vor als vor der Hypoxämie, weil die sehe ich ja sofort an der Sauerstoffsättigung. Hier sehe ich das nicht direkt. Und begleitend, ich mache das dazu, wenn ich die Narkose beginnen möchte und es läuft bereits ein Noradrenalin-Perfusor, dann antizipiere ich, dass jetzt der Blutdruck gleich fallen wird. Das heißt, bevor ich eine Narkose beginne, lasse ich den Noradrenalin-Perfusor in der Laufrate deutlich höher laufen. Also ich steigere den Noradrenalin-Perfusor und ich sehe dann die Wirkung sofort am Blutdruck. Also ich gehe jetzt davon aus, ich habe schon eine Arterie liegen und sehe sofort die Veränderung. Und wenn ich sehe, jetzt kommt die Wirkung des Noradrenalins, weil jetzt steigt der Blutdruck plötzlich doch deutlicher, dann beginne ich die Narkoseeinleitung und habe einen kurzen Puffer. Und ich sehe auch, der Blutdruck fällt danach. Und ich habe immer eine Person abgestellt, die nur auf den Blutdruck achtet. Und da gebe ich vorher Grenzwerte. Da sage ich, wenn der Blutdruck systolisch auf 100 oder 90 fällt, dann sagst du mir Bescheid und du ziehst mich raus aus, egal was ich gerade mache, ob ich laryngoskopiere, du musst mir diese Informationen zukommen lassen, weil wir dann sonst ein anderes Problem haben. Bei dieser Patientin mit der Hypotonie würde ich keine Narkose einleiten, ohne dass der Perfusor läuft. Und ich wäre auch sehr vorsichtig bei allen Patienten, die irgendwie ein respiratorisches Problem haben oder die Respiration brauchen, um eine metabolische Azidose zu kompensieren, die für ein ZVK flach hinzulegen, um an der Vena jugularis oder vielleicht an der Subclavia zu punktieren. Da muss man sich überlegen, gehe ich vielleicht einmal in die Leiste, um da ein ZVK zu legen? Passt das, wenn der Oberkörper hochgelagert ist oder nicht? Oder ich muss auf diesen ZVK verzichten. Denn wenn du die flach hinlegst und die haben eine Hypoxämie, dann wird es auf alle Fälle schlechter. Und auch die Respiration, also die hohe Atemfrequenz, um irgendwie eine metabolische Azidose zu kompensieren, wird da auch gerne schlechter. Das heißt, das ist so ein Ritt auf der Rasierklinge. Macht das Sinn oder nicht? Oder schaffe ich irgendwie anders Zugänge zu legen? Intraossea zur Not 2 dazu oder? Da bin ich auch sehr zurückhaltend geworden. Nicht um äußeren Intensivpatient, der muss ein ZVK haben. Das kann der gleich haben. Aber vielleicht ist das nicht der richtige Moment. Vielleicht muss ich einfach mit den Bronchiolen zurechtkommen. Und da kann ich auch sehr viel Volumen drüber applizieren.
Kritische Situation, da gilt es viel zu bedenken. Kannst du nochmal die Maßnahmen, die du durchführst, wenn diese Patientin zu dir auf Intensivstation kommt, in eine Reihenfolge bringen, bitte?
Ja, also körperliche Untersuchung, um zu finden, wo liegt das Problem der Hypotonie. Dann stabilisieren durch entweder Volumengabe, Noradrenalin oder die Kombination daraus. Ich kann mir an dieser Stelle auch überlegen, wenn ich bereits eine metabolische Azidose habe, die respiratorisch noch teilkompensiert ist, ob ich jetzt noch Bicarbonat zum Beispiel hinzugebe, um den pH-Wert nochmal eine Zeit lang zu erhöhen. Und ich muss ja auch damit rechnen, ich muss den Patienten vor der Narkoseeinleitung in eine Situation bringen, hämodynamisch und auch metabolisch, dass er ein geringeres Atemminutenvolumen hinterher tolerieren kann, weil mit meinem Beatmungsgerät werde ich nicht das gleiche Atemminutenvolumen generieren können wie die Patientin, die jetzt noch spontan atmet und sehr viel Luft holt. Aber wir intubieren sie ja, weil wir wissen, sie wird sich gleich respiratorisch erschöpfen, sodass ich es ja trotzdem durchführen muss. Dann habe ich die Noradrenalin-Therapie bereits gestartet. Die steigere ich unmittelbar vor der Narkoseeinleitung, um einen kleinen Puffer zu haben, leite die Narkose ein und sehe zu, dass ich durchgehende Ventilation schaffe, indem ich das Beatmungsgerät auf eine kontrollierte Beatmung stelle und mit der Maske die Patientin beatme, um möglichst das Atemminutenvolumen nicht auf Null fallen zu lassen. Ne? Jedes Atemminutenvolumen, das ich generiere, ist gut. Und nach der Intubation versuche ich dann am Beatmungsgerät selber Einstellungen zu finden mit einem Tidalvolumen, das eher an die 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht herangeht, mit einer möglichst hohen Beatmungsfrequenz.
Und so kriegen wir diese Patientin dann metabolisch, aber auch vom Kreislauf her stabilisiert. Benny, Sebastian, wir haben viel gehört. Ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode noch einmal in den Take-Home-Messages zusammen. Ob intubiert wird oder nicht, das ist eine komplexe klinische und ethische Entscheidung. Klare Hinweise für eine Intubation sind eine Sauerstoffsättigung, die sich dauerhaft nicht über 80% heben lässt, eine Respirationsrate über 30 oder ein deutlich erhöhter CO2-Partialdruck von über 100. Außerdem wichtig, in Notfallsituationen sind die PatientInnen als nicht nüchtern zu betrachten. Das war historisch gesehen auch so, vor allem bei PatientInnen mit Ilius. Und weil die trotzdem operiert werden mussten, hat man sich was ausgedacht. Die Ilius-Einleitung, auch Rapid Sequence Induction genannt, die sollte möglichst schnell gehen und den Zeitraum vom Verlust der Schutzreflexe wegen der Narkoseeinleitung bis zum liegenden, geblockten Tubus so kurz wie möglich halten, um eben die Gefahr zu minimieren, dass Mageninhalt hochkommt und dann aspiriert wird. Deswegen wurde da nicht zwischenbeatmet, es sollte schnell gehen. Auch kritisch Kranke in Notfallsituationen sind meistens als nicht nüchtern zu betrachten und gerade auf Intensivstationen kann es dann schwierig sein mit der Rapid Sequence Induction aus verschiedenen Gründen, die der Schwere der Erkrankung dieser Betroffenen geschuldet ist. Und wir haben uns zwei Fallbeispiele angesehen, wo einmal eine Delayed Sequence Induction und einmal eine modifizierte Rapid Sequence Induction durchgeführt wurde. In unserem ersten Fallbeispiel, da war es so, dass ein Patient mit Pneumonie intubiert werden musste, weil er drohte, sich respiratorisch zu erschöpfen. Der war aber so agitiert, dass wir ihn mittels NIF nicht richtig präoxygenieren konnten. Deswegen haben wir hier die Delayed Sequence Induction gewählt. Das heißt, wir haben ihm schon im Vorfeld Ketamin gegeben und ihn sediert und dann die NIF durchgeführt. Damit kamen wir dann auf eine Sättigung von über 97% und hatten eine längere sichere Apnoezeit. Und weil es eben erst eine Sedierung gab und dann die eigentliche Narkose verzögert kam, Delayed eben im Vergleich zur Rapid Sequence Induction, nennt man diese Einleitung Delayed Sequence Induction. In unserem zweiten Fall stand eine Hypotonie und eine Laktatazidose bei septischem Schock im Vordergrund und da gab es einige Probleme, die wir beachten mussten. Zum einen brauchte unsere Patientin Volumen und Noradrenalin, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten. Zum anderen kompensierte diese Patientin ihre Laktatazidose respiratorisch. Ihre Niere war ja in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn sich so eine Patientin dann respiratorisch erschöpft, dann klappt die respiratorische Kompensation der Laktatazidose nicht mehr und dann fällt der pH-Wert rapide ab. Das möchte der Körper nicht, deswegen shiftet er dann Wasserstoffatome nach intrazellulär, dafür kommt aber Kalium hinaus und plötzlich haben wir eine Hyperkaliämie mit Herzrhythmusstörungen. Außerdem führt die Azidose dann auch noch zu einer Vasoplegie und das Noradrenalin greift nicht mehr. Das wollen wir alles vermeiden und deswegen musste diese Patientin unbedingt weiter CO2 abatmen können. Die wollten wir also intubieren, die durfte sich keinesfalls respiratorisch erschöpfen und weil wir eben wussten, unsere Narkotika, die würden ihren Blutdruck weiter sinken lassen, haben wir, bevor wir eingeleitet haben, Noradrenalin hochgestellt. So, dann ging es Richtung Einleitung und diese Patientin, die musste zwischenbeatmet werden. Die Rapid Sequence Induction war hier also modifiziert mit Zwischenbeatmung. Warum? Weil wir die Zeit nicht tolerieren konnten, in der sich ihre Atemfrequenz langsam, gemütlich absenkt, bis wir intubieren. Nein, das CO2 musste raus, hier also eine Zwischenbeatmung. Die RSI war hier modifiziert. So, ein durchaus komplexes Thema heute. Ich habe aber viel mitgenommen. Vielen Dank dafür schon mal. Gibt es denn noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
Also das Einzige, was mir einfällt, ist, es ist extrem wichtig, einen Plan zu haben, einfach mit den Komplikationen und Problemen zu rechnen. Daran denken, bei der Intubation ist das Wichtigste, die Maskenbeatmung zu beherrschen. Und das Ganze ist ein reines Teamplay. Also immer fragen, fällt dem Team noch was ein, was man vorbereiten kann, was man anders machen sollte, vorweg besprechen, was man machen möchte, damit das Team Möglichkeiten hat, zu intervenieren und zu sagen, hey, ich habe noch eine andere Idee, eine andere Möglichkeit. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Also alles, was wir jetzt hier besprochen haben, ist Teamwork. Das kannst du nicht alleine.
Ja, das sehe ich exakt gleich. Ergänzen würde ich noch, dass man, um eben in diesen für einen sehr stressigen Situationen, damit man da etwas Stress rausbekommt, sollte man es vorher in Simulationsbeispielen üben. Und wenn man da dann irgendwann den Punkt erreicht, wo man denkt so, ah ja, jetzt machen wir das wieder mit dem Noradrenalin und mit dem Zwischenbeatmen, haben wir alles schon mal gemacht und die Lärmungsmaske nehmen wir jetzt. Ich glaube, dann kommt man in ein Niveau rein, wo man, wenn man dann in einer echten Notfallsituation ist, auf einem Level runterkommt, in dem man noch gut agieren kann und gut arbeiten kann. Und auch das ist eben auch eine Teamleistung und muss im Team geübt werden, damit eben die Abstimmung zwischen den einzelnen interprofessionellen Dingen auch gut funktioniert. Das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen.
Am Ende ist Medizin immer Teamwork. Benny, Sebastian, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss Podcast wart.
Vielen Dank.
Ja, tausend Dank, Philipp. War sehr cool mit dir.
Das freut mich, kann ich nur zurückgeben. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, probiert es doch einfach mal aus. 5 Tage kann man es kostenlos ausprobieren. Und dann könnt ihr die in der Praxis, in der Klinik einfach mal anwenden und schauen, wie euch das im Alltag bei der Arbeit hilft. Alle Infos dazu unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.